Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es ganz essentiell um die beiden Worte, wie der Podcast auch heißt. Es geht um Fairness und ums Frausein und darum, wie Gleichstellung und Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung tatsächlich mehr und stärker in unserer Gesellschaft Fuß fassen kann. Und ich freue mich sehr, dass ich heute eine Gästin habe, die sich seit vielen, vielen Jahren dafür einsetzt, hier Stück für Stück was weiterzubringen. Sie ist die First Lady und sie hört das nicht so gern. Wir werden vielleicht noch drüber reden, aber sie ist auch Politikwissenschaftlerin, hat lange den Grünen Club geleitet und ist heute hier. Herzlich willkommen, Doris Schmidauer.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Frau Schmidauer, wenn es um Ungleichheit geht, haben wir immer so ein paar Parameter. Wir feiern oder wir begehen unter Anführungszeichen jedes Jahr am 8. März den Weltfrauentag. Wir haben den Jay Bender, danke. Gender Pay Gap Tag. Das ist nicht so lustig, wie es jetzt klingt. Mittlerweile zweimal im Jahr ausgewiesen wird, aber es sind immer so um die 61 Tage, die Frauen gratis arbeiten. Es gibt den Gender Pension Gap, es gibt den Gender Care Gap und alle diese Tage erinnern uns immer wieder, wie schief es eigentlich läuft in unserer Gesellschaft. Ganz ehrlich, Frau Schmidauer, wie frustriert sind Sie denn über den Status quo?
Ja, meine Aufgabe ist es ja, Mut und Zuversicht zu verstreuen. Deswegen sage ich, ja, die Zahlen und Fakten sind frustrierend. Vor allem, wenn man so wie ich sehr, sehr viel in Frauennetzwerken, Organisationen unterwegs ist, Unternehmen besucht, großartige Frauen immer wieder aufs Neue kennenlernt, auch wie sie sich vernetzen, einander unterstützen. Und wann immer ich von derartigen Treffen so wieder zurückkehre ins Büro, bin ich voll motiviert und weiß, jeder oder vor allem jene Männer, die immer gerne behaupten, wir würden ja gerne eine Frau anstellen, aber wir finden keine, sofort Lügen strafen kann, weil es gibt sie, diese großartigen Frauen. Und viele Frauen haben nämlich die höheren und besseren Bildungsabschlüsse.
Ja, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, einen neuen Begriff, den muss ich mir jetzt gerade raussuchen, Leaky Pipeline.
Ja, die Leaky Pipeline. Ja. Darunter verstehen wir, dass zum Beispiel bei den Juristinnen, ich glaube bei den Architektinnen ist es auch so, dass wir schon bei den Studienanfängern über 50% Studentinnen haben und das zieht sich dort bis zu den Studienabgängerinnen. Ja. Und dann, trotzdem, je höher die Hierarchie, was immer die Frauen danach machen, desto geringer wird der Frauenanteil. Und dann ist ja die relevante Frage, wohin verschwinden diese großartig ausgebildeten Frauen und kann unser Land es sich leisten, auf dieses Potenzial zu verzichten? Und ich sage, nein, kann es nicht. Wir brauchen generell die Frauen. Also zum einen mal sage ich ja immer, wir sind 50% der Menschheit. Deswegen stehen uns auch 50% von allen Positionen auf allen Ebenen zu. Aber darüber hinaus ist es auch ein ökonomisches Argument. Jetzt, wo wir ja unheimlich viele Fachkräfte brauchen, können wir auch aus ökonomischer Sicht nicht auf dieses Potenzial verzichten. Und Sie kennen ja die Gründe dafür. Viele Frauen steigen mal ein, machen mal den ersten Karriereschritt, ja, heiraten dann oder auch nicht, bekommen Kinder. Ja. Und viele Frauen sind, ja, wie wir ja wissen, Hauptteil der Frauen kümmert sich um diese unbezahlte Arbeit, die Familienarbeit, die Sorgearbeit, die Kinderbetreuer. Dazu kommt oft auch noch die Pflege von Angehörigen. Das alles sind immer noch hauptsächlich Frauenaufgaben, die unbezahlt erledigt werden und die sich sehr schwer mit einer beruflichen Karriere oft verbinden lassen.
Ja, und das auch unabhängig, auch wenn sie sehr gut ausgebildet sind.
Richtig.
Weil sozusagen das schützt nicht vor diesem Einbruch, den man dann auch hat, auch in Gehalts- und in Karrierefragen.
So ist es, weil sie die
Männer schon angesprochen haben, die ja doch auch die anderen 50% ausmachen unserer Gesellschaft und natürlich nicht gerne was hergeben. Männer könnten ja was dazukriegen. Sie könnten zum Beispiel in Karenz gehen.
So ist es.
Aber es gehen weniger Männer in Karenz als quasi je zuvor. Nur 1% gehen länger als 6 Monate. Man fragt sich, was ist mit diesen Männern los? Haben Sie eine Antwort?
Ja, ich frage mich das auch, weil die Männer, die in Karenz gehen, ja, finde ich, sind wichtige Role Models und die erzählen auch sehr begeistert, weil viele Männer wollen natürlich auch bei ihren Kindern bleiben und wollen sie einen aktiven Teil der Erziehung und der Betreuung übernehmen und einfach miterleben, wie das Kind groß wird. Ja. Ich finde, diese männlichen Role Models könnten wir erstens auch mal in den Vordergrund stellen und ich frage mich schon oft, was ist auch mit den Unternehmen los, in dem diese Männer arbeiten? Ja. Werden Männer ermutigt, in Karenz zu gehen? Oder werden sie eher schief angeschaut? Ich erlebe diese Geschichten auch. Ja. Also es gibt hier, wie soll ich sagen, unterschiedliche Barrieren und Hinderungen, aber ich ermuntere gerade auch CEOs oder Unternehmen, das auch zu fördern, dass Männer länger in Karenz gehen. Das klassische Männerkarenzmodell sind 2 Monate, entweder zu Weihnachten oder im Sommer. Also so eine verlängerte Urlaub. Ich meine, jeder Karenzmonat ist wichtig, den Männer nehmen, aber im Vergleich zu dem, was Frauen in Anspruch nehmen, ja, ist das einfach zu wenig.
Ja, vor allem, was es halt für die berufliche Weiterentwicklung bedeutet, weil der Papa-Monat wird immer noch, das ist in Unternehmen ganz stark verankert, wird ganz toll gefeiert. Alle Männer kriegen quasi einen Orden, dass sie 4 Wochen sich dem Baby gewidmet haben, aber sozusagen, das ist natürlich nichts, was strukturell verändert. Aber es gibt ein Land, das strukturell ganz viel verändert hat, das ist in Ihrem Buch auch beschrieben, Island führt seit vielen, vielen Jahren quasi alle Rankings im Thema Gleichstellung an und da ist was passiert, 1975 ist was passiert. Was haben denn die gemacht, was wir nicht zustande bringen?
Ja, ich hatte voriges Jahr Eliza Reid, die seinerzeitige First Lady von Island, zu Gast, die eine ganz inspirierende und großartige Keynote anlässlich des Frauentags bei uns in der Präsidentschaftskanzlei gehalten hat und erzählt hat von dem Streik der Isländerinnen, der ja ganz berühmt geworden ist. Und sie hat das Wichtige, womit sozusagen sehr viele Frauen überzeugt werden konnte, war, das Ganze nannte sich nicht Streik, sondern die Frauen haben beschlossen, wir haben uns einfach mal einen freien Tag verdient. Ja, und das hat sehr viele überzeugt, da mitzumachen. Und tatsächlich stand die Wirtschaft und das Land einen Tag still. Und eine lustige Nebengeschichte ist, alle Hotdogs auf Island waren ausgekauft, weil die Männer nur Hotdogs für ihre Kinder gekauft haben. Ja, aber das ist die lustige Anekdote. Dem ist dann noch einiges gefolgt. Island hatte die erste Präsidentin und Island hat im Laufe der Jahre eine, so glaube ich, der fortschrittlichsten Karenzregelungen, in dem nämlich der Anspruch auf Karenz, also Karenz nur dann in Anspruch genommen werden kann zur Gänze, wenn er wirklich halbe geteilt ist zwischen Männern und Frauen. Also ich finde, da kann man auch mal andere Karenzmodelle ansehen, welche Anreize werden gesetzt und so wie Eliza Reid es mir geschildert hat, gehört es dort zum üblichen Erscheinungsbild, dass Männer unterwegs sind mit ihren Kindern und den Kinderwegen. Also alles gehört zum Bild. Und Männer, die das nicht für sich in Anspruch nehmen, dieses Verpflichtende, sage ich mal, Grenze, werden eher schief angeschaut. Also ein vollkommen umgekehrtes Bild. Und ich glaube, wir können einfach lernen, was Politik und auch die Gesellschaft hier beitragen kann, indem man diesen Mindset ändert und sagt, ja, dieses Bild wollen wir auch. Ja. Wir wollen in einem Land leben, in einer Gesellschaft leben, wo Männer und Frauen gleichermaßen Verantwortung übernehmen, auch für die nächste Generation. Ja. Und das finde ich einfach sehr schön, ein schönes Bild. Und Eliza Reid hat das auch wirklich mit großer Begeisterung berichten können. Aber ich darf vielleicht darauf hinweisen, im Film Casino gibt es am Wochenende eine schöne Dokumentation über diesen Frauenstreik, habe ich gelesen. Also wer sich da näher informieren will, ist herzlich eingeladen.
Ja, ist jedenfalls politisch, aber natürlich auch von der Zivilgesellschaft eine tolle Initiative. Aber umgelegt auf Österreich müsste man sich ja einen solchen Frauenstreik oder einen freien Tag für Frauen ja förmlich herbeiwünschen.
Ja, ist sicher, das ist eine Möglichkeit. Ich habe ja dieses Jahr den Frauentag die Veranstaltung in der Hofburg unter das Thema gestellt, Mobilisierung und Aktivismus. Weil mich auch das Thema sehr interessiert, wo hat es Kampagnenstrategien gegeben, die erfolgreich für mehr Gleichberechtigung durchgesetzt haben. Weil das ist das Thema, das mich beschäftigt, wenn ich eben viel unterwegs bin, so viele tolle Frauen, Netzwerke, Organisationen, so auch wie hier jetzt wieder bei der Caritas, also es gibt so viele großartige Frauen. Ja? Also was müssen wir gemeinsam tun, damit wir mehr in Bewegung setzen können und Gleichberechtigung, Gleichstellung hier endlich durchsetzen. Ich sage immer, wir haben das in der Verfassung verankert, das ist unser aller gemeinsame Aufgabe, dieses Ziel auch erfolgreich durchzusetzen.
Aber dennoch ein bisschen pointiert, weil ich es in Ihrem Buch auch gelesen habe. Würden Sie so einen Frauenstreik auch unterstützen und Ihr Mann, unser Bundespräsident eventuell auch?
Ja, wenn ein, ich sage immer, also bei allem, was ich unterstütze, ist mir die Überparteilichkeit sehr wichtig. Das wird auch zu Recht von mir erwartet, dass ich mich sozusagen nicht parteipolitisch engagiere, sondern überparteilich. Und bei allen Kampagneninitiativen, die ich unterstütze, achte ich darauf, dass sie breit aufgestellt sind und vielen unterschiedlichen Organisationen oder auch verschiedenen Parteien getragen werden. Das würde dann quasi auch der Maßstab sein für die Unterstützung so eines Streiks.
Aber Sie sind ja in vielen Netzwerken engagiert und kennen wirklich sozusagen aus allen, also von den queeren Businessfrauen bis hin zu den Bürgermeisterinnen sind Sie ja da wirklich total vernetzt. Wenn sich die alle zusammen täten, dann würde ja eine gewisse Überparteilichkeit wahrscheinlich...
Ja, wenn das gegeben ist.
Also schaden könnte so ein Streik jedenfalls nicht.
Nein, sicher nicht.
Ich habe viel gelesen in Ihrem Buch auch über Ihr Aufwachsen. Also Sie sind nicht in armen Verhältnissen, aber durchaus in Verhältnissen, wo Luxus kein tagtägliches Gut war, aufgewachsen, wie viele andere auch in dieser Generation und in diesem auch in diesem Umfeld. Und was mich interessieren würde, was haben Sie denn aus dieser Zeit Ihrer Kindheit, Ihres Aufwachsens gelernt über Kampfgeist und auch über Menschlichkeit?
Über Kampfgeist und Menschlichkeit. Na, ich habe es in meinem Buch beschrieben, was mir wirklich wichtig ist zu sagen, dass ich oder auch mein Bruder, wir hatten Glück mit der Geburtslotterie. Ich finde, es muss einem immer bewusst sein, wer hätte auch woanders geboren werden können auf der Welt. Ja, das wird oft viel zu wenig geschätzt. Und wir hatten Glück, sozusagen in einem geborgenen, behüteten Elternhaus aufzuwachsen, wo wir auch unterstützt und gefördert wurden. Also Bildung war für unsere Eltern sehr, sehr wichtig. Da wurden meinem Bruder und mir sozusagen immer alle Türen geöffnet und wir hatten die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, in welche Richtung wir gehen wollen. Deswegen ist mir auch Chancengleichheit bei allen Kindern so wichtig, weil ich selbst erlebt habe, wie schön es ist, wenn man einfach unterstützt wird auf seinem Weg. Kampf, also meine Eltern, das ist das eine, meine Eltern waren auch immer auch sehr, oder sind, meine Mutter lebt ja Gott sei Dank noch, sehr gesellige und sehr offene Menschen. Ja. Mein Vater war sein Leben lang in der Peuerbacher Musikkapelle engagiert, schon in jungen Jahren als Musiker, dann als Kapellmeister, dann als Ehrenobmann. Später hat er den Kirchenchor geleitet. Also meine Eltern waren jetzt auch wie so gesellschaftlich integriert, viel unterwegs und meine Mutter hat dann auch mitgezogen, ne, weil mein Vater dann auch oft abends, bei den diversen Proben waren meine Mutter beschlossen, okay, beim Chor und bei der Theatergruppe, da macht sie auch mit. Das zum Thema, wie soll ich sagen, Menschlichkeit oder auch ehrenamtliches Engagement, das haben wir eigentlich, mein Bruder und ich zu Hause schon mitbekommen, dass das wichtig ist, weil damals war auch die Musikkapelle, waren alles noch ehrenamtlicher. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das jetzt
organisiert. Das ist immer noch so. Am Land ist es immer noch so.
Ja, genau. Naja, das ist auch, also wir waren jetzt, meine Familie war jetzt nicht bei der Feuerwehr, aber sonst bei allem kulturellen Musik, alles was mit Musik zu tun hatte, sehr engagiert. Das habe ich sicher auch mitbekommen, dass man sich in der Gemeinde, in der man lebt, auch mit anderen verbindet und vernetzt und gemeinsam etwas unternimmt und sich auch füreinander einsetzt. Ja, das war ja auch das Klassische.
Auch
wenn jeder
ein
Haus gebaut hat, dann hat man einander immer unterstützt und hätten sich diese Familien gar nicht leisten können. Ja.
Und natürlich auch mit aller Unterschiedlichkeit, die so eine Gemeinschaft mit sich
so
bringt.
Ist es,
also, dass man sozusagen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Heute leben wir ja zunehmend in unseren Blasen und denken, alles was rund um uns ist, ist uns sehr ähnlich, deswegen ist das die Wahrheit. Aber aufzuwachsen in einer kleinen Gemeinde, ich kenne das von mir selber, hat natürlich den Kompromiss in sich eingewoben, mit anderen umzugehen. Ist das ein Wert, der für Sie prägend im Sinne von auch bereichernd geworden ist?
Ja, ich habe das durchaus positiv erlebt. Ich bin aber selbst dann nach Wien gegangen. Ne? Ich finde, das Leben am Land hat den großen Vorteil, man kennt einander. Ja? Und wenn man jetzt schnell wen braucht, weiß man, wen man anruft. Und es ist Unterstützung. Es ist sehr unbürokratisch, unmittelbarer, wie so ein niederschwelliger Zugang zueinander, was in der Stadt nicht so leicht zu bewerkstelligen ist. Dafür hat man in der Stadt, genießt man mehr Anonymität. Und das weiß nicht jeder alles. Also es hat alles zwei Seiten. Aber wie soll ich sagen, ich genieße es nach wie vor, wenn ich zurück komme nach Feuerbach, meine Mutter besuche und dann beim Spaziergang immer wieder Leute treffe, die ich halt von früher kenne und ich, mit denen ich jetzt natürlich nicht mehr so engen Kontakt habe. Ja.
Was Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, ist, wie Sie und unser Bundespräsident sich kennengelernt haben. Also Sie waren lange Zeit Kollegen und es war, Zitat, wörtlich, nicht Liebe auf den ersten Blick, habe ich gelesen. Aber natürlich ist es spannend, sich zu fragen, und jetzt frage ich Sie, was hat sich denn verändert in Ihrem Interesse an ihm, dass sich dieser Blick auch dahingehend, wie soll man sagen, romantisiert hat?
Also das sind jetzt Details, die würde ich jetzt so nicht beantworten, sonst hätte ich sie nämlich schon im Buch beantwortet. Aber ich glaube, es gibt, wie gesagt, viele Paare, die sich in einer Arbeitsbeziehung kennengelernt haben. Das gibt es ja auch Statistiken, das ist irgendwie normal, das ist der Platz, wo man die meiste Zeit verbringt. Mhm. Und da sind schon viele andere Liebesbeziehungen aus Arbeitsbeziehungen entstanden. Insofern ist das bei uns jetzt gar nicht so was Besonderes.
Nein, ich kenne das aus vielen Medienunternehmen auch.
Ja.
Das ist durchaus üblich.
Eben.
Aber ich fand es ganz, ganz schön, ehrlich zu sagen, aber es war jetzt nicht so
Love at First Sight. Ja, genau.
Ich habe schon erwähnt, dass Sie wirklich viel Engagement hineinlegen in Ihrer täglichen Arbeit, in das Vernetzen und in dieses Frauen auch zeigen. Das zeigt sich auch in Ihrem Buch. Viele Biografien von spannenden Frauen sind da drinnen. In Erinnerung ist mir geblieben die Astronautin aus Kärnten, aber auch die Gastwirtin, die um das Aufenthaltsrecht ihres migrantischen Mitarbeiters gekämpft hat, oder eine obdachlose Frau, die sich nach vielen, vielen Jahren wieder zurückgekämpft hat. Welchen Platz sozusagen nehmen denn all die Biografien in ihrem täglichen Tun ein? Also einerseits muss man, schön, wenn man empathisch ist und das alles aufnehmen kann, andererseits braucht es wahrscheinlich auch eine gewisse Zielstrebigkeit, wenn man Dinge umsetzen möchte und weiterbringen will. Wie viel von diesem Gefühl des Mitfühlens können Sie denn zulassen?
Na, also, wie soll ich sagen, Empathie ist eine wichtige Voraussetzung, ja, sich auf so unterschiedliche Gespräche einzulassen, ja, und das auch aufzunehmen und annehmen zu können, ja. Ich sehe mich ja jetzt nicht, weil wir hier gerade bei der Caritas sind, ja, als die Sozialarbeiterin des Landes, ja. Ich möchte ja, nicht zu wissen, wie sehr ich diese Arbeit schätze. Ich möchte mir diese Geschichten anhören, um zu erfahren, wo man ansetzen kann und was sich strukturell ändern muss, damit sich gewisse Schicksale nicht wiederholen. Und das andere ist, was mir einfach eine große Freude macht, so unterschiedliche Frauen miteinander zu verbinden. Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren anlässlich des Frauentags einen Marktplatz veranstaltet habe, wo ich viele unterschiedliche Frauenorganisationen eingeladen habe. Also, wie soll ich sagen, die klassischen Beratungsstellen, aber auch die Businessfrauen und die Finanzfrauen und die Fondsfrauen. Und es gibt ja in allen Bereichen Netzwerke. Und das war einfach spannend, wie sich die dann gemischt haben. Und viele kannten einander nicht. Und die können dann wieder gemeinsam ganz andere Projekte entwickeln, die mit mir dann gar nichts mehr zu tun haben müssen. Sondern die sagen, aha, das gibt's auch. Und die habe ich dort kennengelernt. Die könnte ich mal zu einer Veranstaltung in meine Organisation einladen. Ich weiß, damals Frauen der Wirtschaft haben dort die Queer Business Women kennengelernt und gesagt, da könnten wir mal was gemeinsam machen. Und so. Und das freut mich dann, wenn ich hier quasi als Verbinderin, als Netzwerkerin neue Kontakte herstellen kann, die im besten Fall dann auch zu gemeinsamen Aktivitäten führen.
Ja. Auch heute, Sie haben es eh schon erwähnt, wir sind hier bei der Caritas. Wir haben auch von Schicksalen gehört, die in Österreich, die in Wien, die tagtäglich bei uns passieren, mit Frauen, die eben in die Armut rutschen, die keine Wohnung mehr haben. Und auch hier heute wurden politische Maßnahmen dazu auch gefordert, weil die Rahmenbedingungen steckt eben auch die Politik. Jetzt haben wir seit vielen Wochen endlich eine neue Bundesregierung. Man hätte nicht gedacht, dass man sich mal so freut über eine große Koalition, auch wenn es mit den Neos aufgefettet wurde. Aber was erwarten Sie denn jetzt auch von dem Frauenressort von Eva-Maria Holzleitner? Glauben Sie, dass da wirklich jetzt auch in diesen Themen, gerade wir sitzen hier in einem Raum, der ein Schutzraum ist für Frauen, die sonst keinen haben, was darf man, was muss man auch erwarten?
Na, ich erwarte mir von jeder Frau Ministerin, ja, das war auch schon bei der vorhergehenden, eine aktive Frauenpolitik. Ich sage aber auch dazu, dass Frauenpolitik nicht nur Aufgabe der Frauenministerin ist. Frauenpolitik ist für mich eine Querschnittsmaterie. Also eigentlich wünsche ich mir eine Bundesregierung, die sich Frauenpolitik ganz vorne als oberste Priorität vornimmt, weil das einfach quer durch alle Ressorts geht. Und die Frauenministerin alleine, ja, kann natürlich Akzente setzen, aber es wäre sehr zu begrüßen, wenn wir hier mal eine Initiative der Regierung insgesamt erleben könnten. Ja. Aber ich, wie soll ich sagen, ich halte mich jetzt mit politischen Forderungen gegenüber der Ministerin oder der Regierung selbstverständlich zurück. Wir sind aber immer in Kontakt und in Gesprächen und führen auch gemeinsam mit Organisationen einen regelmäßigen Austausch. Ja. Es war mir auch immer wichtig, mit allen Frauensprecherinnen im Parlament hier den Kontakt aufzunehmen und einfach wirklich zu schauen, was können wir gemeinsam tun. Und bei so Initiativen bin ich dann auch sehr gerne dabei.
Ja, wobei Sie haben natürlich total recht, eine Frauenministerin alleine macht nicht diese politischen Rahmenbedingungen, die wir alle benötigen würden. Nichtsdestotrotz ist das Frauenbudget, das Ministerium, ja, sehr, ja, gering budgetiert und alles, was da drinnen ist, ist eigentlich schon immer fast weggebucht für Dinge, die man unterstützen muss. Und mit, was haben wir jetzt, 9 Millionen, ist es halt nicht so, kann man nicht so weit hüpfen. Aber denken Sie, dass es überhaupt noch, wenn man sich die multipolaren Krisen anschaut, und wenn wir ein paar Tage zurückrechnen und die ganze Welt ist plötzlich auf Aufrüstung und auf Kriegsszene, ja, getrimmt. Sie selbst haben gegen Abrüstung, ja, und für Frieden demonstriert in den 80er Jahren. Wie hoch schätzen Sie denn überhaupt die Chancen ein, dass sowas wie Frauenpolitik, Sozialpolitik, Feminismus überhaupt noch eine, ja, überhaupt noch wahrgenommen wird als wichtiges Thema?
Ja, das wird auch an uns liegen, wie wir dieses Thema weiter vorantreiben und nicht müde werden und den Mut nicht aufgeben. Natürlich frustriert es mich auch, wenn ich sehe, wie Frauenrechte weltweit unter Druck geraten. Ich brauche nur den Iran schauen, Afghanistan, alles Frauen, wo ich auch mit der Community immer wieder im Gespräch bin. Natürlich ist das alles frustrierend. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Frauenorganisationen, zum Beispiel in der UNO oder andere, die sich zusammentun und das einfach nicht zur Kenntnis nehmen und nicht aufgeben und trotzdem immer noch Hilfe und Unterstützung anbieten. Und auch wenn es ganz schwierig ist, zum Beispiel in Afghanistan dort Frauen zu unterstützen und auch mit wirklich Gefahren verbunden ist, hören sie nicht auf, Mittel und Wege zu finden, wie sie Frauen sozusagen auch noch den Zugang zu Bildungseinrichtungen gewähren können mit Hidden Schools und anderen Maßnahmen. Mhm. Also, und das, muss ich sagen, ermutigt mich dann bei aller berechtigter Frustration. Das lässt mich auch nicht kalt. Und gerade jetzt die geopolitische Lage ist alles andere als rosig. Ja. Aber trotzdem muss man ein bisschen dahinter schauen, wo es immer noch Initiativen gibt, die versuchen, die nicht aufgeben und die unterstützen. Und mich ermutigt und mir hilft das immer. Und ich freue mich dann, wenn ich einfach in diesem Bereich auch Akzente setzen kann. Und gerade in meinem Bereich, was kann ich jetzt den Frauen helfen? Ja, aber ich kann einfach meine Wertschätzung äußern. Ich kann sie immer wieder einladen. Ich kann nachfragen. Bei den vielen Krisen der Welt verliert man ja den Überblick. Ja, da haben alle in den Iran geschaut, das haben alle nach Afghanistan geschaut. Dann war die Ukraine und plötzlich waren die afghanischen Frauen vergessen. Ja, aber wir vergessen sie nicht. Wir laden sie trotzdem ein und fragen, was kann man tun? Und ich glaube, so kann jeder einen Beitrag leisten, egal in welcher Position ist oder was er oder sie beruflich macht, zu überlegen, wo kann ich aktiv sein. Das ist auch mir in dem Buch sehr wichtig gewesen, Handlungsfelder zu zeigen und sozusagen die persönlichen Wirkungskreise. Jeder von uns kann etwas bewirken. Das kann gar nicht so klein sein, aber und es sind alle Ebenen wichtig und gemeinsam können wir diese Ebenen mit positiven Aktivitäten stärken.
Ja. Mhm. Ja, Zuversicht ist eh ein Thema, das wir ganz dringend brauchen. Ja. Insofern nehme ich das gerne auf, dass man sozusagen die kleinen Steps, die man machen kann, die zu feiern und sich vielleicht nicht von aller Geopolitik einschüchtern lassen. Abschließend vielleicht noch ganz kurz, ganz am Ende Ihres Buches ist ein Zitat von Johanna Donal, das ich auch sehr liebe. Ich lese das mal ganz kurz vor. Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern, die Vision des Feminismus ist nicht eine weibliche Zukunft, es ist eine menschliche Zukunft. Was, wenn Sie das hören und Sie haben sicher nicht zufällig ausgewählt, was lösen diese Worte bei Ihnen aus?
Ja, das ist für, dass Feminismus für mich eine Weltanschauung ist, eine inklusive Weltanschauung, die nicht mehr und nicht weniger sagt, als dass alle Menschen gleiche Chancen hier auf der Welt erwarten dürfen und haben sollen. Ja, und dafür möchte ich mich einsetzen.
Vielen Dank, Doris Schmidauer,
für das schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön. Danke auch bei euch fürs Dabeisein. Alle Informationen zum Buch von Doris Schmidauer, das übrigens heißt Land der Töchter zukunftsreich, so auswendig, ist im Molden Verlag erschienen, findet ihr natürlich in den Shownotes. Danke fürs Dabeisein. Alles Liebe und Baba.